mein eigenes Lebensthema, ich habe das, glaube ich, öfter angedeutet, über Jahrzehnte das Thema Erneuerung, Wiederherstellung, Heilung. Und ich habe dieses Thema über verschiedene Facetten und in verschiedenen Bereichen verfolgen dürfen und verfolgen müssen. Einmal für mich ganz persönlich. Ich bin jetzt 65 Jahre alt und habe viel an innerer Heilung erleben müssen und Wiederherstellung, an körperlicher Zuwendung und Heilung und an geistlicher Erneuerung. Wenn mein Glaube betroffen war als junger Student und ich mit Gott nicht viel zu tun hatte, er hat meinen Glauben erneuert und immer wieder mich aus Entmutigung herausgeholt. Dann bin ich Pastor einer Gemeinde geworden, die in einer dicken Krise steckte und war sehr hilflos, völlig überfordert, als 24-Jähriger einer krisengeschüttelten Gemeinde irgendwie zu dienen. Und da war Erneuerung, geistliche Erneuerung, das zentrale Thema der ersten 10 Jahre. Wie schaffen wir es, wieder Freude an Gott zu bekommen, wieder eine Einheit zu werden, wieder Vision zu bekommen für die Menschen, mit denen wir unterwegs sind? Wie kann es wieder geschehen, dass Gemeinde Freude macht und die jungen Leute sich unter uns wohlfühlen? Das Thema Erneuerung von Gemeinde. Dann mehrere Jahrzehnte das große Thema Erneuerung unserer Kirche, Wiederherstellung unserer Kirche. Ist das möglich, dass ein Mülheimer Verband, der so abgewirtschaftet hatte, der immer weniger wurde, der keine Perspektive hatte, Gott, hast du die Chance, dass wir nochmal aufstehen können? Großes Thema für mich in den ersten Jahrzehnten meines Pastorats. Und dann hat Gott mir zugemutet, in einer Stadt unterwegs zu sein, die von einer dicken Mauer umgeben war. Furchterregend, gespaltenes Land. Und Berlin hing am Tropf der Bundesregierung. Wer irgendwie konnte von den jungen, begabten Leuten, machte sich auf und ging in den Westen. Es war eher düster und furchteinflößend, in West-Berlin zu leben. Die Stadt brauchte so dringend Erneuerung. Die Kirchen waren alle irgendwie am Ende. Keine Evangelisation, so viel tote Gemeinden. Es war entsetzlich. Die Stadt braucht Gottes Zuwendung. Und ich stehe dafür, dass Gott Erneuerung ermöglicht hat. In meinem Leben, er hat die Gemeinde erneuert und wachsen lassen. Er hat den Mülheimer Verband wiederhergestellt und wachsen lassen. Und er hat das Geschenk der Wiedervereinigung ermöglicht. Wenn man in Stade lebt, was hat man da mit Wiedervereinigung am Hut? Hat euch überhaupt nicht berührt. Dass die Mauer da war, hat euch schon nicht berührt. Was interessiert uns, was hinter der Mauer abgeht? Aber mich hat es berührt, immer da durch die Grenze zu müssen. Man nach Ost-Berlin ging, die ganze Schwere zu sehen, unsere Geschwister, die durch den Mauerfall von uns abgeschnitten, durch den Mauerbau von uns abgeschnitten waren. Die Gemeinde war total reduziert worden, ein über den anderen Tag. Und dann die Tränen zu sehen der zerrissenen Familien. Und dann haben wir gebetet, aber nicht glaubensvoll gebetet. Wir haben vor der Mauer gestanden und aus Gehorsam gebetet. Herr, kannst du nicht ein Wunder tun? Und in meinem Herzen war es so kalt, was betest du hier eigentlich? Es war purer Gehorsam, aber es war kein Glauben in unserem Herzen. Und dann 3 Jahre bevor die Mauer fiel, hat Loren Cunningham, der Leiter von Jugend mit einer Mission in Frankfurt, auf der großen Konferenz gesagt, mitten in seiner Predigt stoppte er und sagte, ich muss euch Deutschen was sagen, Gott wird dieses Land wieder vereinigen, stellt euch darauf ein. Und die ganzen Leiter aus Deutschland und die ganzen Zuhörer in dieser Konferenz haben nur gedacht, das ist wieder ein Ami, der große Sprüche klopft hier. Können wir nicht ernst nehmen. Der müsste mal hier leben und die Realitäten wahrnehmen. Und dann wisst ihr, was geschah. 3 Jahre später waren wir wieder vereinigt. Unglaublich. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung, der Erneuerung und der Heilung. Und das ist das Thema dieses Psalms, der mich für diese Themen so ermutigt hat. Der Psalm schaut ja zurück auf die große Not, die das Volk Israel erlebte im Exil in Babylon, als sie abgeschnitten waren vom Tempel in Jerusalem. Der war weit weg. Gott war nicht mehr erfahrbar. Traumatische Erfahrungen in Babylon bei denen, die dahin deportiert wurden. Traumatische Erfahrungen bei denen, die in Jerusalem zurückblieben und nun führungslos waren, nur beeindruckt von den Feinden, die gewonnen hatten. Und dann die große Erfahrung, dass in all diese Hoffnungslosigkeit hinein die Propheten sprechen, es wird die Zeit der Erneuerung kommen. Und dann geschah sie. Unter Nehemia, das haben wir uns bei meinem letzten Besuch hier angeschaut, unter Esra, der Gottesdienst wurde wiederhergestellt, der Tempel wurde wieder aufgebaut, geistliche Erneuerung, all das wurde möglich und der Psalm erzählt davon. Das Hochinteressante und für mich so Ermutigende an diesem Psalm ist, dass deutlich wird, dass Erneuerung, Wiederherstellung, Neuanfang, Heilung erst einmal Gottes große Sache ist. Er steht dafür ein. Das Geheimnis von Wiederherstellung und Erneuerung ist nicht unserem Programm zu verdanken, den Leipzigern, die auf die Straße gegangen sind, sondern der Gnade Gottes, der seine Hand über all dem gehalten hat. Und davon berichtet dieser Psalm. Gott tritt auf den Plan und erweist seine Gnade und seine Souveränität. Und ich weiß nicht, ob ihr das so wahrgenommen habt. Einige eurer Gebete haben ja da gestaunt, wie hier Gott vorgestellt wird in seiner absoluten Souveränität, in seinem Herrsein über dieser Welt, wie er die Kontrolle hat. Wer ist er? Was können wir von ihm erwarten? Hier gleich am Anfang. Er ist der absolute Machthaber, der den Sternen gebietet, dass sie in Existenz kommen. Und die Bibel sagt, die Milliarden Sterne sind von ihm gezählt. Er kennt sie. Er hat sie geschaffen. Er hat seine Herrschaft aufgerichtet. Ein Ausleger des Alten Testamentes hat das für mich sehr, sehr schön, sehr sprachlich schön ausgedrückt. Er schrieb in seinem Kommentar, er ist der Herr der Gestirne, die in der alten Welt als Schicksalsmächte verstanden wurden. Dann schaute man an den Himmel, sah die Sterne und empfand das als Bedrohung. Aber die gebieterische Stimme des Schöpfers und Weltherrn ruft die Namen der Sterne. Und dieses Rufen ist zugleich schöpferischer Akt und Bekundung des Herrenrechts. Unglaublich, dieser Satz. Wenn Gott sagt, dass er die Sterne, dass er spricht und es geschieht, dann ist das schöpferische Kraft, sein Wort hat schöpferische Kraft. Wenn er etwas spricht, geschieht es. Und wenn er hier so deutlich macht, dass er die Sterne zählt, ist das Ausdruck seines Herrenrechts. Er ist der Herr in dieser Welt. Er hat sie geschaffen, er hat die Kontrolle darüber. Kriegt da mal einen Amen von euch? Das sind doch keine Selbstverständlichkeiten. Die meisten Menschen um uns herum fühlen sich alleine gelassen, einem blinden Schicksal ausgeliefert, wissen nicht, wie sie den nächsten Tag erreichen und wir bekennen Gott als Schöpfer und Herrn. Das ist unsere Lebensgrundlage. Wir sind nicht allein unterwegs. Wir sind nicht abhängig von dem, was in Berlin entschieden wird oder in Washington oder in Moskau. Er ist der Herr. Ja, und dann können sie toben und alles Mögliche an Blödsinn und an Leid kreieren. Aber letztlich ist der Herr der, der dann sein Wort spricht. Und das entfaltet der Psalm. Dieser Gott, der ist als Schöpfer über dieser ganzen, dem ganzen Universum, doch gleichzeitig der, der sich als der Heiler vorstellt, als unser Arzt, der uns persönlich sieht in unserer Not und der uns tröstet, der uns durchbringt, der manche Heilung auf den Weg bringt, die wir dankbar entgegennehmen und der uns sagt, es kommt der Tag, da stelle ich dich komplett wieder her. In meiner Ewigkeit wird es kein Leid mehr geben. Ich bin dein Arzt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis du das alles siehst und erlebst. Er ist der Gerechtigkeit Wirkende. Der Herr hilft den Elenden auf. Er erniedrigt die Gottlosen bis zur Erde. Da, wo Menschen meinen, sie hätten alle Macht der Welt, am Ende spricht Gott Recht. Und all die Unrechtsstaaten und Unrechtsherrscher, am Ende scheitern sie, kapitulieren sie vor dem heiligen Gott. Er wirkt Gerechtigkeit. Er erwirkt Sicherheit, denn er hat die Riegel deiner Tore befestigt, hat deine Kinder gesegnet in deiner Mitte. Das ist auf dem Herzen Gottes, seine Leute zu schützen, ihnen Sicherheit zu geben. Das dürfen wir von ihm erwarten und erbitten. Er ist der Friedenstiftende. Er schafft Frieden in deinen Grenzen. Das hat Israel erlebt, in allem Unfrieden, in aller Anfeindung. Aber Gott hat eingegriffen und wieder Frieden geschafft. Wer hätte das erwartet, dass die Bundesrepublik solch eine Zeit des Friedens und des Aufblühens erleben darf nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges? Das ist doch nicht unser Ding, unser Verdienst gewesen. Das ist der friedenschaffende Gott. Wir sprechen von dem Wirtschaftswunder, wie die Deutschen angepackt haben. Es ist die Gnade Gottes gewesen, die uns das ermöglicht hat. Dass unsere Feinde in Anführungsstrichen so gnädig waren, Marshallplan und all das, daran erinnern wir uns. Wir sind in Berlin sehr sensibilisiert für die Gnade Gottes, als wir abgeteilt waren und dann die Amerikaner die Rosinenbomber geschickt haben und Berlin versorgt haben, sonst wären wir zugrunde gegangen. Es war die Gnade Gottes, die Frieden geschafft hat und uns versorgt hat. Halleluja! Das sind keine Sprüche hier, das ist Realität, wenn wir uns darauf stellen, da kommen wir noch drauf. Und er ist das, der Versorger, er sättigt dich mit dem besten Weizen. Wir haben dieses Jahr beklagt, dass das Wetter manches mit der Ernte gemacht hat. Aber wenn wir jetzt in die Supermärkte gehen, sind die Regale leer? Okay, es gab mal kein Toilettenpapier. Da konnten wir uns auch irgendwie anders helfen. Aber wir sind alle satt geworden. Und ihr seht nicht so aus, als ob ihr am Hungertuch leidet. Das ist Fürsorge Gottes, oder? Das müssen wir ihm sagen. Und dann ist er das Leben, er ist das Leben Ordnende. Vers 19, er verkündete Jakob sein Wort, Israel seine Ordnungen und seine Rechtsbestimmungen. Die 10 Gebote, all das, was Gott so geoffenbart hat. Leute, das ist so gut, das ist so weise, das ist so kraftvoll, dass wer ein bisschen sensibilisiert ist für das, was gut und richtig für diese Welt ist, der kann nur staunen. Gottes Wort ist eine fantastische Grundlage für unser Leben, ein echter Orientierungspunkt. Und er hat es seinem Volk gegeben, Israel, und dann durch Jesus auch uns erschlossen, sodass wir die Bibel haben. Unser Gott ist gut. Und wenn er unterwegs ist in dieser Welt, sagt unser Psalm, dann dadurch, dass er sein Wort sendet, haben wir ein paar Mal gelesen, und dann habe ich ein kleines Geheimnis entdeckt. Ich bin richtig stolz darauf. Man muss ein bisschen hingucken, man muss ein bisschen die hebräische Sprache kennen, denn dann kommen wir auf den Vers 18. Wenn ihr den euch nochmal anschaut, denn er gibt einen Befehl und bringt alles zum Schmelzen. Er lässt seinen Tauwind wehen und sofort rinnt, wie heißt es hier, überall das Wasser. In meiner etwas wörtlichen Übersetzung heißt es, er sendet sein Wort, hebräisch dabar, und schmelzt sie. Und er lässt seinen Wind wehen. Und was steht da im Hebräischen? Ruach. Und was heißt Ruach? Ruach ist ein Begriff für den Heiligen Geist und ein Begriff, der eben auch für Wind stehen kann. Gott wirkt also in dieser Welt durch Dabar, sein Wort, und durch seine Ruach, durch seinen Geist und bewegt sich damit in dieser Welt. Und den haben wir empfangen, den Geist Gottes, und wir haben sein Wort empfangen. Damit sind wir sowas von privilegiert und befähigt, auch in allen Krisen, in allen Zeiten der Herausforderung zu überleben. Was ist nun unser Part in all dem? Wenn es um Erneuerung geht, wir hören jetzt, das ist die Sache Gottes, der Schöpfer und Herr ist, der uns zugewandt ist, der durch Wort und Geist unter uns wirkt. Was ist unser Part? Und da ist der Vers 10 und Vers 11 so ganz, ganz interessant. Gott hat, wie heißt es in eurer Übersetzung, ihn beeindruckt nicht die Stärke des Pferdes, er freut sich auch nicht über die Muskeln des Kämpfers, er hat Gefallen an denen, die ihn mit, eigentlich heißt es hier, Gottesfurcht begegnen und voller Zuversicht darauf warten, dass er seine Güte, Chesed, seine Gnade erweist. Gott sehnt sich nach gottesfürchtigen Menschen und möchte ihnen seine ganze Gnade erweisen. Und dieses Wort Gottesfurcht, das verunsichert uns jetzt. Müssen wir jetzt Angst haben vor Gott? Müssen wir uns jetzt buckeln vor Gott, auf unsere Knie fallen und dürfen unsere Augen nicht mehr erheben? Man hat ganz viele unterschiedliche Assoziationen, je nachdem, aus welchem Frömmigkeitshintergrund man kommt. Aber hier, unser Psalm definiert, was Gottesfurcht heißt. Also er beschreibt, was wir eigentlich unter Gottesfurcht zu verstehen haben, indem er diesem Begriff Gottesfurcht noch eine Erklärung hinzufügt. Das ist eine Sprachfigur in der hebräischen Sprache. Man nennt diese Sprachfigur Paralismus Membrorum. Der zweite Satz, Teilsatz, erklärt den ersten Teilsatz. Der erste Teilsatz heißt: Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten. Gottesfurcht. Und dann wird dieser Begriff Gottesfurcht erklärt mit dem zweiten Teilsatz. Die auf seine Gnade hoffen. Gottesfurcht heißt also in der Bibel, da steht ja immer wieder, dass wir gottesfürchtig sein sollen, dass wir Gott fürchten sollen. Wenn das da steht, heißt das eigentlich, wir sind Menschen, die auf seine Gnade hoffen. Und ist das was Bedrückendes, was Furchterregendes? Mensch, das ersehnt sich Gott, dass wir auf seine Gnade hoffen. Das ist unser Part. Und Gott möchte mit den Menschen kooperieren, die genau das tun, auf seine Gnade hoffen. Und das ist so befreiend. Das ist so anziehend. Mit diesem Gott möchte ich unterwegs sein. Dieser Gott will nicht, dass ich 30 Rosenkränze bete und alles Mögliche anstelle, und ihm zu gefallen, sondern er möchte, dass ich auf seine Gnade vertraue. Was heißt das praktisch? Es heißt auf der einen Seite, Gottesfurcht heißt dann auf der einen Seite, dass wir Gott glauben, dass wir Gott ernst nehmen in seinen Verheißungen. Dass wir ihm Recht geben. Gott, was du sagst, das willst, das meinst du auch so. Ich will dich darin ernst nehmen. Beispiel ist der Simeon in der Weihnachtsgeschichte im Tempel. Ihr wisst, er wartete auf den Trost Israels, so heißt es im Lukas-Evangelium. Dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Das war also einer, der das in den Propheten gelesen hatte, der Trost Israels, der Messias wird kommen. Und er sagte sich, wenn Gott das verheißen hat, dann wird er es tun. Und er machte es zu seiner Lebensaufgabe, jeden Tag in den Tempel zu gehen und zu sagen, Gott, du hast gesagt, du wirst den Messias senden. Ich erwarte es. Ich nehme dich ernst. Ich nehme dich beim Wort. Du bist im Verzug, Gott. Deine Verheißung steht auf dem Spiel. Lass es endlich kommen. Das ist Glauben. Tag für Tag für Tag. Und dann kommt der Tag, da sieht er dieses Ehepaar kommen, mit einem kleinen Jungen auf dem Arm. Er ist morgens wieder aufgestanden, wieder nur voller Hoffnung, voller Sehnsucht. Und dann sieht er die kommen und er empfängt in seinem Herzen die Gewissheit, das ist er. Es hat sich gelohnt. Gott hat seine Verheißung eingelöst. Ein alter Mann. Gott hat dieser Gemeinde Verheißungen gegeben. Gott hat dir persönlich Verheißungen gegeben. Er hat uns in seinem Wort Verheißungen gemacht. Ein gottesfürchtiger Mensch, mit dem Gott jetzt unterwegs ist, sagt, Gott, ich nehme dich beim Wort. Du bist im Verzug. Ich warte und du hast es noch nicht gemacht. Ich warte auf dich. Ich begehre es. Du bist zuverlässig. Gott hat seine Zeit. Genau. Ich habe als junger Pastor angefangen. Die Gemeinde war nicht besonders groß. War völlig überaltert und ich habe es mir angewöhnt, ganz oft runterzugehen. Wir wohnten über dem Saal, in den Saal reinzugehen. Dann habe ich für all die Menschen gebetet. Ich wusste ja, wo sie saßen. Jeder saß an seinem Platz jeden Sonntag. Habe mich zu ihnen gestellt, für sie gebetet, obwohl sie nicht da waren. Und dann habe ich mich vorne auf die Kanzel gestellt und habe mir vorgestellt, Herr, du hast uns Wachstum verheißen. Wir sollen ein Segen sein für Berlin. Und ich bete jetzt für die Menschen, dass sie kommen und hier zum Heil in Christus finden. Und dann habe ich wie der Prophet Hesekiel zum Norden gesprochen, lass die Menschen los, lass sie hierher kommen. Zum Osten, lass die Menschen los, sie sollen hierher kommen. So habe ich über alle Himmelsrichtungen proklamiert und mir vorgestellt, wie die anfangen sonntags zu kommen, wie sie aus der U-Bahn austreten und zur Gemeinde laufen, wie sie mit den Fahrrädern kommen, wie die Straßen sich füllen mit den Autos, weil unsere Geschwister zur Gemeinde kommen. Damals war nichts davon zu sehen. Und heute ist es genau die Realität. Ein Wuseln, der ganze vordere Eingangsbereich voller Fahrräder oder dieser modernen Treter heute, man kommt dann kaum über den Bürgersteig, weil alles voll geparkt ist mit diesen Rollern. Kein Parkplatz mehr in der Gemeindehausumgebung. Gott hat es wahrgemacht, dieses Ernstnehmen seiner Verheißungen. Gottesfurcht heißt, auf seine Gnade hoffen und sich nicht abbringen lassen davon. Ich ekle mich nicht ein, ich pflege nicht meine Verletzungen und Enttäuschungen, meine Befindlichkeiten, entwickle Zynismus, weil Gott verzieht und vielleicht ja doch nicht hört oder suche die Schuldigen in meinem Leben. All das bringt uns nicht weiter. Wir suchen Gott und halten ihm seine Verheißungen vor. Und der zweite Aspekt der Gottesfurcht, das ist der Aspekt des Gehorsams. Dass wir Gott ernst nehmen in dem, was er gesagt hat und es einfach tun. Im Gehorsam. Dass uns Gott sein Wort gegeben hat, ist klar. Hier heißt es ja klar im Psalm, dass er uns seine Rechtsbestimmungen gab. Und in Johannes 9, Vers 31 heißt es, wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Also wenn wir auf seine Gnade harren und warten und mit ihm in Übereinstimmung leben, dann erfahren wir unglaubliche Zuwendungen Gottes. Und das müssen wir lernen, im Glauben zu leben und im Gehorsam zu leben, das ernst zu nehmen, was er uns im Stammbuch geschrieben hat. Und ich bin ein bisschen erschüttert darüber, dass jetzt gerade die Corona-Zeit hier in der Gemeinde Jesu in der westlichen Welt ganz schön was erschüttert und diese Gottesfurcht in Frage stellt. Dass Glaube und Gehorsam auf einmal in Frage steht. Und wir so vieles von dem abgeben und zurückstellen, was er uns in Stammbuch geschrieben hat. Und dass wir jetzt zu Hause sitzen vor dem Fernsehen, darum zippen uns die Gottesdienste aussuchen, die uns gefallen, und ansonsten in geistliche Passivität geraten. Es ist schon merkwürdig, in der Corona-Zeit, wir leben ja in Berlin und haben dann erlebt, wie alle in dieser Corona-Zeit, wo man ja nicht viel tun konnte, angefangen haben, ihr eigenes Zuhause aufzuräumen. Das wurde daran deutlich, dass da unsere Müllabladeplätze keinen Zugang mehr hatten. Ich habe eine halbe Stunde warten müssen, bis ich meinen Wagen, wir waren gerade umgezogen, ich musste all das, was überflüssig war, wegfahren, bis wir auf diesen Platz kamen, um unser Müll abzuladen. Alle waren zu Hause damit beschäftigt, Tabula rasa zu machen, es schön zu machen, weil man ja so viel Zeit hatte. In der gleichen Zeit, in der das Gemeindehaus hätte erneuert werden können, Passivität. Das Haus Gottes war gar nicht im Blick. Die Sache Gottes war nicht mehr im Blick. Gott hat uns in seinem Wort gesagt, dass wir das Evangelium zu den Menschen tragen. Ein Auftrag, der in der Corona-Zeit nicht aufgehört hat. Aber wir werden passiv und bleiben für uns, wo es doch jetzt gerade wichtig wäre, den Menschen Hoffnung zu vermitteln, bei ihnen zu sein, sie zu trösten. Gehorsam seinem Wort gegenüber. Ich höre immer wieder, es bringt mir nichts, in die Gemeinde zu kommen in Corona-Zeit. Wenn du zu Hause bleibst, bist du ungehorsam. Hebräer 10 sagt uns das so klar. Verlass die Versammlungen nicht. Und bloß weil der Gottesdienst nicht mehr das bringt, was ich mir erhoffe, mit einem Prediger von vorne, mit Lobpreis und Anbetung, so wie ich mir das erhoffe, brauche ich nicht mehr zur Gemeinde zu gehen? Erlaubt uns der Herr das? Ich lese, sucht einander, weint mit den Weinenden, freut euch mit denen, die Freude haben, betet füreinander, seid einander eine Ermutigung. Corona hat uns nicht aus dieser Verantwortung entlassen. Gottesfurcht heißt, ich stelle mich dem Auftrag. Ich muss das gerade vielen Pastoren sagen, die so entmutigt sind, weil sie nicht mehr die große Gemeinde vor sich haben. Und ich sage ihnen, dann lasst uns doch ganz einfach werden, wie ganz früher. Geht hin zu den Menschen, besucht sie, betet da für sie. Und wenn ihr zur Gemeinde in den Gottesdienst kommt, orientiert euch nicht an den Massen. Seid für die da, die kommen und Sehnsucht haben und predigt ihnen das einfache Wort Gottes. Wir brauchen nicht das Entertainment. Wir brauchen für die Anbetung nicht ein Lobpreisteam. Wir brauchen da bloß gottesfürchtige Herzen. Wenn unsere Herzen in Anbetung sind, hat das Relevanz. Ich möchte keine Publikumsbeschimpfung hier mit euch vornehmen. Ich möchte euch bloß so in diese Verantwortung hineinstellen, die uns Psalm 147 sagt. Gottes Furcht heißt, wir sind ganz dicht bei dem, was der Herr für seine Gemeinde möchte. Und bitte lasst euch nicht zu Hause ein, vergrabt euch nicht zu Hause. Sucht Gemeinschaft. Lasst uns jede Chance nutzen, die wir anbieten können. Okay, wir sind eingeschränkt, wir haben auch nicht die Kraft, hier jeden Sonntag jetzt Gottesdienst zu machen. Aber wenn Gemeinde ruft, seid dabei. Stärkt euch untereinander und seid offen für die, die jetzt so sehr Trost brauchen, weil sie Jesus nicht kennen. Meine Frau und ich haben uns das zur Aufgabe gemacht, möglichst 3 Besuche pro Woche zu haben. Und davon soll mindestens einer ein Nichtchrist sein, dem wir Gastfreundschaft ermöglichen, dass diese Menschen ermutigt von uns weggehen. Das ist unsere Aufgabe als Kinder Gottes. Im Gottvertrauen und im Gehorsam in allen Umständen unseren Weg zu gehen. Wir warten nicht auf bessere Zeiten und dann sind wir wieder präsent hier, sondern wir sind präsent mitten in diesen Krisen, weil Jesus an unserer Seite ist und weil wir ihm vertrauen und ihm gehorsam sein wollen. Amen.